Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10:30 auf Bayern 1.
Unsere Gesellschaft wird immer bunter. Nicht einmal mehr die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland gehört einer christlichen Kirche an. Was bedeutet das für die Menschen, denen der christliche Glaube wichtig ist? Danach fragt Dekan Johannes Planck aus Straubing in der katholischen Morgenfeier.
In meinem Bücherschrank steht ein blaues Büchlein mit dem Titel »Getauft und dann?« Das Buch enthält Gebete und Gottesdienstvorschläge, die Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zu den Sakramenten begleiten sollen. Ab und an frage ich mich als Seelsorger mit dem Titel des Buches »Getauft und dann?« Ein Blick auf die gegenwärtige Situation in unseren Kirchen macht diese Frage noch existenzieller. Kirchenaustritte zuhauf und damit immer weniger Geld für die Gemeinden und Kindertageseinrichtungen, Seniorenheime und Kliniken, die von der Kirche getragen werden. Reformbewegungen, die von der breiten Masse gewünscht werden, aber dann doch wieder in Stocken geraten oder gar ausgebremst werden, teilweise von oberster Stelle. Immer größer werdende Pfarreien, da immer weniger Personal. Und schließlich ein offensichtliches Desinteresse an Glaube und Kirche in unserer Gesellschaft, sodass der Theologe Jan Lofeld sein neuestes Buch mit dem Titel überschrieben hat »Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt«. Eine spannende Analyse darüber, dass wir Menschen vielleicht doch nicht die religiösen Wesen sind, für die wir jahrhundertelang gehalten wurden und wir ganz ohne eine höhere Macht oder ein Wesen auskommen, das über allem steht. Auf diesem Hintergrund frage ich mich, ob Christsein wirklich noch eine Bedeutung hat oder nicht irgendwann in der Bedeutungslosigkeit versinkt und mit ihr auch unsere Symbole und Riten, vor allem die Sakramente, an deren Anfang eben die Taufe steht. Getauft und dann? Noch vor Jahrzehnten gehörte der Empfang der Taufe ganz automatisch dazu, und wer nicht getauft war, hatte es im sozialen Gefüge nicht immer einfach. Das hat sich enorm gewandelt und liegt sicherlich auch an einer pluralen Gesellschaft und der Fülle an Religionen und religiösen Bewegungen, die viel interessanter und gewinnbringender erscheinen als das ererbte Christsein. Dass heutzutage Eltern um die Taufe ihres Kindes bitten, kommt nach wie vor. Aber auf die Frage, warum sie dies möchten, höre ich meistens den Satz: Wir möchten den Segen für unser Kind. Das ist im Ansatz lobenswert, aber die Taufe ist weit mehr als ein Segen, der einen durchs Leben begleitet. Die Taufe ist bildlich gesprochen die Tür, die Gott auftut, um in eine Gemeinschaft mit ihm zu treten, die ein ganzes Leben andauert. Sie ist weit mehr als ein Aufnahmeritual. Sie ist Gottes Geschenk an mich und daran ändert sich auch ein Austritt aus der Kirche als Institution nichts. Die Taufe findet nämlich ihre Vollendung erst am Ende meines irdischen Lebens. Wenn ein Kind geboren wird, warten wir auf den ersten Atemzug, damit sich die Lungen mit Luft füllen, und das geht mit einem Schrei einher, der allen Anwesenden zeigt, das Kind lebt. Doch so sicher wie dieser erste Atemzug ist uns auch der letzte, und genau da setzt das Geschenk der Taufe an. Gott selbst verspricht dem, der getauft wird, dass er ihm dann, wenn ihn auf Erden einmal nichts mehr hält und trägt, ein neues, unvergängliches Leben schenkt, und dafür ist die Taufe auf Erden das heilige Zeichen, das in der Kirche Sakrament genannt wird. Bei einem Sakrament wird unter sichtbaren Zeichen, im Fall der Taufe ist es das Wasser, gezeigt, wie Gott an den Menschen handelt. So wichtig das Wasser für unseren Körper und damit für unser Leben ist, so lebensnotwendig ist Gott. Damit greift die Taufe nicht nur über diese Welt und Zeit hinaus, sondern sie will auch unser Leben hier auf Erden gestalten helfen. Wer getauft ist, der ist eben nicht mehr nur das Kind seiner Eltern, oft lange ersehnt und natürlich geliebt, sondern er ist auch ein Kind Gottes. Jesus selbst hat ja diese familiäre Beziehung zu Gott auf Erden gelebt, und er hat allen, die ihm nachgefolgt sind, gesagt, dass auch wir Gott Vater nennen dürfen. Grundgelegt ist dies in der Taufe Jesu selber, deren Fest wir heute am Ende der Weihnachtszeit feiern. Von diesem Geschehen lesen wir im Matthäusevangelium.
In jener Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm: Ich müsste von dir getauft werden, und du kommst zu mir? Jesus antwortete ihm: Lass es nur zu, denn so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Da gab Johannes nach.
Mit dieser Einleitung führt der Evangelist erst zum Ereignis der Taufe hin, und manches von dem, was da gesagt wird, ist mehr als eine sachliche Information. Der Jordan ist in der Geschichte des Volkes Israel von großer Bedeutung. Über den Jordan gehen, was in unserem heutigen Sprachgebrauch als Sterben verstanden wird, hat im biblischen Verständnis einen anderen Sinn. Das Volk zieht über den Jordan ins gelobte Land, und das nach Sklaverei und langem Irrwegen durch die Wüste. Mit dem Gang über dem Jordan beginnt also etwas Neues. Sie betreten Neuland und zugleich das versprochene Eigentum, ihre neue Heimat. Wenn Jesus also zum Jordan kommt und in dieses Wasser steigt, beginnt vor aller Augen etwas Neues. Er führt die Menschen in eine noch unbekannte Zukunft. Doch dazu muss er sich erst einmal mit ihnen verbünden, verbrüdern. Denn die Taufe, die Jesus im Jordan empfängt, ist bzw. war eine Bußtaufe, nicht vergleichbar mit der Taufe, die wir heute in den Kirchen feiern, und doch berufen wir uns an diesem Sonntag genau auf diese Taufe und blicken auf unser eigenes Christwerden. Jesus stellt sich, obwohl er das gar nicht nötig hat, in die Reihe mit Menschen, die von sich sagen: Ich bin ein Sünder, und die ihrem Leben eine ganz neue Ausrichtung geben wollen. Jesus tut das bewusst. Er geht mit gutem Beispiel voran, denn er will, so sagt es der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard, Nachfolger und keine Bewunderer.
Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, da öffnete sich der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.
Als erstes fällt mir auf, dass von der Taufe selbst kein einziges Wort gesagt wird, aber die unmittelbaren Folgen der Taufe, die hält der Evangelist fest. Hätte man damals schon ein Foto oder gar einen Film veröffentlichen können und das in den sozialen Medien gepostet, wie das heute gang und gäbe ist, wäre mit einem Haufen Likes zu rechnen gewesen. Stattdessen gibt's nur ein Feedback vom Himmel her, und ich überlege, ob dieses nur für den Neugetauften oder doch auch für alle Anwesenden erfahrbar gewesen ist. Jedenfalls sind es drei Dinge, die Jesu Taufe nach sich zieht: einen offenen Himmel, Gottes Geist sichtbar in Gestalt einer Taube und eine Stimme von oben als persönliche Liebeserklärung Gottes an seinen Sohn. Den geöffneten Himmel, den sehen alle, denn wenn die Wolken aufbrechen und das Licht der Sonne zu strahlen beginnt, dann geht uns im alltäglichen Leben schon das Herz auf, und manches Mal hat sich dieses auch schon in meinem Leben in ganz bestimmten Momenten ereignet, in denen ich mir gedacht habe: Das geht jetzt nicht mit rechten Dingen zu, das ist ein Zeichen von oben. Dieser offene Himmel, der kann aber auch ein ganz inneres Geschehen sein. Er öffnet sich nicht als Schauspiel der Natur, sondern ich fühle mich gut und meine, auf Wolken zu gehen, bin wie der Erde enthoben, weil mich etwas so sehr freut oder ich von einer Sache oder noch besser von einem Menschen so sehr begeistert bin, dass sich Himmel und Erde berühren, dass der Übergang fließend wird. Von so einem Himmel träumen viele, wenn ich nur an die Menschen in den vielen Krisenherden der Welt denke oder auch an so manchen in meinem Umfeld, von dem ich weiß, dass er oder sie am Leben schwer zu tragen hat, angesichts einer Krankheit, eines verlorenen Arbeitsplatzes oder eines Todesfalls. Genau in diesen Tief- und Höhepunkten des Lebens sollen sich Christen an ihre Taufe zurückerinnern und in Erinnerung an Jesu Taufe auch den Himmel ein Stück offen sehen für sich und die Menschen, um die sie sich sorgen. Aus dem geöffneten Himmel, so berichtet Matthäus weiter, senkt sich eine Taube auf Jesus herab, die nur er sieht und die für die Mitteilung des Heiligen Geistes steht. Hatte Jesus also bis zu diesem Zeitpunkt keinen Anteil an dieser göttlichen Kraft? Ich denke, Jesus, der von Gott kommt, ist nicht von diesem Geist loszulösen. Er bildet mit dem Schöpfer und dem Geist eine unsichtbare Einheit und trotzdem schickt ihm Gott vom Himmel her dieses Zeichen in Gestalt einer Taube. Wer getauft wird, der empfängt auch von diesem Geist, so sagt es unser christlicher Glaube. Und darum bekomme ich als Seelsorger dann manchmal die Frage gestellt, warum braucht es dann eigentlich noch die Firmung? Meine Antwort ist klar. Gottes Geist habe ich schon. Mehr als ihn in mir zu tragen, kann ich nicht geschenkt bekommen. Die Firmung, von ihrer Wortbedeutung eher so viel wie Stärkung, dient nur zur Vergewisserung. Du trägst den Geist Gottes schon in dir. Jesus, lass ihn auch in dir arbeiten. Aber warum wird dieser Geist dann als Taube wahrgenommen? An keiner anderen Stelle der Bibel ist das der Fall. Gottes Geist begegnet den Menschen eher als Feuer und Sturm, wenn ich an das Pfingstereignis denke, oder auf der ersten Seite der Bibel schwebt Gottes Geist unsichtbar über den Wassern. In einem altjüdischen Kommentar zu den Worten aus dem Buch Genesis, die das Schweben des Geistes mit mütterlicher Zärtlichkeit über der Urflut beschreibt, heißt es: Der Geist Gottes schwebt über der Oberfläche des Wassers wie eine Taube, die über ihren Kindern schwebt, ohne sie zu berühren. Hohe Theologie oder doch ganz einfach? Mir hat folgende Geschichte geholfen.
Eine Tante besucht mit ihrem Neffen Martin die große Kirche in der Stadt. Martin entdeckt im Deckel der Kanzel die Taube. »Schau mal, ein Vogel«, platzt es aus Martin heraus. »Das ist ein Zeichen für den Heiligen Geist«, erklärt die Tante. »Und das ist eine Taube.« »Warum gerade eine Taube?«, fragt Martin neugierig weiter. »Ich erkläre es mir so«, antwortet die Tante. »Die Taube ist ein ganz besonderer Vogel. Von jedem Ort aus findet sie wieder zurück zu ihrem Ursprungsort.« »Ja, deswegen benutzt man sie als Brieftauben«, wirft Martin ein. »Der innere Kompass sagt der Taube immer, wohin sie fliegen muss, um zu ihrem Schlag zu finden«, fährt die Tante fort. »Wer seinen Ursprungsort gefunden hat, ist zu Hause. Wo jemand zu Hause ist, wo man Freunde kennt, wo man sich wohlfühlt, da herrscht Frieden.« »Dann müsste die Taube doch ein Zeichen für den Frieden sein«, wendet Martin ein. »Ja, das ist sie auch. Außerhalb der Kirche, da steht die Taube für den Frieden.« »Wie? Die Taube ist der Heilige Geist und der Frieden?« Martin wundert sich. »Das sind ja zwei ganz verschiedene Dinge.« »Du hast recht, Martin«, sagt die Tante, »aber ich denke, wenn Menschen den Heiligen Geist gefunden haben, dann leben sie so glücklich und zufrieden wie eine Taube, die ihren Schlag findet. Dann sind sie in Frieden mit sich und den anderen.«
Ich gebe zu, eine eigene Deutung, aber mir hat sie geholfen, wieder eine neue Seite von Gott und seinem Geist zu entdecken. Denn genau so hat Jesus es doch auch gemacht, sagt die Bibel. Und dann ist da noch die Stimme aus dem Off, oder besser von oben. Durch sie wird deutlich, Jesus hat eine besondere, ja einzigartige Beziehung zu Gott. Es ist nicht bloß eine Art Arbeits- und Dienstverhältnis. Zwischen dem Vater und dem Sohn, da gibt es Vertrautheit und Liebe. Nicht immer wird es freilich so angenehm für Jesus sein, wie gerade am Jordan stehend. Es wird auch Zeiten geben, in denen er den Eindruck hat, der Himmel ist verschlossen, der Vater schweigt. Es wird die Stunde der Angst am Ölberg geben. Am Kreuz wird er schreien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus wird die Kraft und Nähe Gottes nicht immer so deutlich spüren wie bei seiner Taufe. Aber die Dunkelheit wird nicht das letzte Wort haben, so viel ist sicher. Jesu Auferstehung zeigt, dass Gottes Zusage gilt und bleibt. Was damals mit und an Jesus geschehen ist, war einmalig und unvergleichbar. Er ist etwas Besonderes, der Retter und Erlöser der Welt. Und doch gilt zugleich, wir sind Schwestern und Brüder, wir sind hineingenommen in seine Beziehung zum Vater und in seine Sendung. Zu jedem und jeder von uns sagt Gott dasselbe. Der Himmel steht offen. Du hast jederzeit Zugang zu mir. Ich schenke dir meinen Geist. Du bekommst alle Mittel, die du brauchst, um deinen Auftrag zu erfüllen. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ich stütze dich, ich habe Gefallen an dir. Manchmal werden wir deutlich spüren, dass er da ist und uns stützt. Manchmal werden wir uns aber auch verlassen fühlen. Sich dann daran zu erinnern, dass er uns in unserer Taufe gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, ich stehe hinter dir, das ist oft nicht leicht. Und dennoch gilt seine Zusage. Sie gilt auch dort, wo wir von anderen abgelehnt werden oder wo uns jemand klein machen will. Sie gilt auch dann, wenn uns das, was wir tun, wertlos, nutzlos und klein vorkommt. Wir alle sind gesandt, Gottes Auftrag zu erfüllen, in aller Einfachheit und Bescheidenheit etwas von seiner Liebe in diese Welt zu tragen. Dabei sind wir für Gott keine billigen Arbeitskräfte, die so lange interessant sind, wie sie funktionieren, sondern wir sind seine Söhne und Töchter und wir sind Schwestern und Brüder Jesu. Starten Sie also am Ende der Weihnachtszeit und schon mit diesem Sonntag in die neue Arbeitswoche. Denn der Sonntag jeder Woche ist der erste Arbeitstag für uns Christen. Getauft und dann? Diese Frage des Anfangs erstreckt sich nur auf den ersten Blick auf das Christsein innerhalb der Kirche als Institution oder Gemeinschaft der Glaubenden. Wir sagen, die Taufe sei der Startschuss für unser Christsein und nach der Taufe kommt schließlich noch die Erstkommunion und im Idealfall die Firmung und dann war's das. Dann bin ich ein fertiges, vollkommenes, in die Kirche aufgenommenes Mitglied mit allen Rechten und Pflichten, an denen wir uns abarbeiten und aufreiben. Und dann? Dann kommt nichts mehr? Doch, ich schreibe diese Frage, getauft und dann, für mich anders weiter. Getauft und dann geht's erst richtig los, hinein ins Leben mit Gott. Mit der Taufe ist mir Beständigkeit zugesagt über den Tod hinaus. Die Ordensschwester Karis Döpken, eine im August letzten Jahres verstorbene Benediktinerin aus Kellenried, hat ihre Gedanken zur Taufe aufgeschrieben.
Unauslöschlich. Taufe. Ein Bad, dem du wie neugeboren entsteigst. Taufe. Eine Geburt in eine große Familie hinein. Taufe, ein Name wird dir zuteil. Meine Tochter, mein Sohn. Taufe, ein Vater steht zu dir mit seiner Liebe. Du bist Gottes Kind.
Getauft und dann? Ja, manchmal frage ich mich das wirklich, wenn ich auf unsere Welt und Zeit schaue und die Menschen, die in ihr leben. Aber ich möchte nicht schwarz malen und erst recht nicht verzweifeln. Denn die Erzählung der Taufe Christi macht mir jeden Tag aufs Neue Mut. Die Taube mag nicht sichtbar und die Stimme aus dem Himmel nicht hörbar sein. Aber der Himmel, der steht offen, auch heute. Jesus, Heute sehe ich dich als den geliebten Sohn des Vaters im Himmel. Heute kommst du mir nahe als Mensch, der von Gottes Zuwendung ganz ergriffen ist. Stärke alle, die getauft sind im Glauben, dass auch wir geliebte Kinder Gottes sind, und lass deinen Geist in uns wirken, damit Christen von heute vor den Menschen bezeugen, Gott liebt alle. Dazu erbitten wir deinen Segen, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Amen.